Hallo.
Hier sind Tanja.
Und Matze.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
Mord und Totschlag. Tanja, ich muss dich jetzt mal was fragen. Ich habe hier eine Studie gelesen mit der Überschrift, in welchen Berufen arbeiten prozentual die meisten Psychopathen? Und dabei kam raus bei dieser Studie, dass es Geschäftsführer, Anwälte, Chirurgen oder Polizisten sind. Und wenn du jetzt mal unsere ganzen Folgen Revue passieren lässt, und da sind ja viele bekannte Täter bei und auch bekannte Fälle, davon war keiner Geschäftsführer, Anwalt, Chirurg oder Polizist.
Ja, und kommt da jetzt auch noch eine Frage zu?
Und ich frage mich jetzt, wie die auf diese Zahlen kommen.
Ja gut, aber du musst ja als Psychopath nicht automatisch ein Mörder sein.
Nee, natürlich nicht.
Ja.
Aber es ist, mich wundert, dass wir fast ja über 100 Fälle schon hatten und da war nicht einer Geschäftsführer, Anwalt, Chirurg oder Polizist.
Ja, dann musst du nächstes Mal vielleicht die Zahl heraussuchen, wie viele Psychopathen es gibt und wie viele davon Mörder werden. Und ich kann mir nämlich vorstellen, dass das eine ganz geringe Zahl ist. Und dann wiederum passt es ja, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann genau die Berufsgruppe treffen, gering ist.
Ja, das kann natürlich sein, aber in erster Linie vermittelt das ja so, als wenn jeder zweite Anwalt ein Psychopath ist.
Ja, das kann ja auch sein, aber er muss ja kein Mörder sein.
Ja, das stimmt. Ne? Aber ein Psychopath.
Da will ich mich enthalten.
Okay, ja, da kommen wir zu deinem Fall heute, Tanja.
Ich habe sogar zwei heute mitgebracht und ich starte mal auch mit einer Frage an dich jetzt. Hast du schon mal von Yubai gehört?
Yubai?
Ja.
Nee. Also ich würde jetzt als erstes denken, dass es irgend so ein asiatischer Joghurt ist.
Das ist es nicht ganz. Yubai ist ein japanischer Brauch, der noch bis ins 20. Jahrhundert praktiziert wurde. Und zwar ist das da so gewesen, dass junge, unverheiratete Männer sich nachts in die Häuser geschlichen haben, wo sie wussten, dass da auch eine unverheiratete junge Frau wohnt. Und die Eltern haben meistens eine Ahnung gehabt und haben auch die Tür eben nicht abgeschlossen. Und ich stelle mir das also so gruselig vor. Die haben sich dann ganz leise in dieses Haus geschlichen und sind dann ins Bett gekrochen zu diesen Frauen. Und wenn die dann das Einverständnis gegeben haben, haben sie eben mit denen geschlafen. Und auf diese Art und Weise haben sie ihre Ehefrau gefunden. Und Yubai heißt übersetzt sowas wie Nachtkrabbeln.
Mhm.
Und ich finde das alleine schon total gruselig, muss ich sagen.
Ja, aber das ist ja eigentlich keine Sache mit einer Gewalteinwendung. Oder
genau, so. Nein, da hast du recht. Mhm. Und das war etwas, was mein heutiger Täter sehr gerne praktiziert hat und was er dann, sage ich mal, tödlich abgewandelt hat. Mutsu Toi wird 1917 in Japan geboren und wächst bei seiner Oma auf, weil seine Eltern früh versterben. Und er hat ein ganz, ganz enges Verhältnis zu seiner großen Schwester. Sie leben gemeinsam in dem Dorf Kamo. Er ist happy, beliebt und führt eigentlich ein sehr ausgeglichenes Leben, bis seine Schwester 1937, zu dem Zeitpunkt ist er 20, heiratet und wegzieht. Ab dem Zeitpunkt ändert sich alles. Er war auch schon zu dem Zeitpunkt sexuell sehr aktiv und war absolut fasziniert von der Prostituierten Abe Sada. Und die ist berühmt geworden, weil sie ihren Liebhaber stranguliert hatte, dann seine Genitalien abgetrennt hat und 3 Tage in ihrer Handtasche mit sich getragen hat, bis sie verhaftet wurde.
Krass.
Ja. Und von der war er halt fasziniert. Und er hat eben dieses Yubai andauernd praktiziert. Das war ihm unglaublich wichtig.
Aber dann müssen die ja irgendwie vorher so das schon mit den Eltern da irgendwie was abgesprochen
haben.
Nein,
haben sie
nicht. Aber wieso hatten diese Eltern denn immer eine Ahnung, dass die auch die Tür aufgelassen haben?
Weil man das dann irgendwann wusste. Also die Tochter war dann in so einem Alter, wo es dann langsam Richtung Heirat gehen sollte.
So
eine
Motto, könnte jemand vorbeigucken.
Genau, ja.
Mhm.
Und dann haben die Eltern aber immer am nächsten Tag so ganz schamhaft so getan, als hätten sie nichts mitbekommen und als wüssten sie von nichts.
Aha.
1937, kurz nachdem seine Schwester weggezogen ist, ist er an Tuberkulose erkrankt. Und auf einmal wollte keine Frau mehr was mit ihm zu tun haben. Damit ist so dieses Gefühl, Rache nehmen zu wollen, in ihm aufgestiegen. Und im Jahr 1938, wo er dann also 21 war, hatte er sich geschworen, diesem Dorf Kamo alles heimzuzahlen. Zu dem Zeitpunkt lebten dort 111 Einwohner in 23 Haushalten. Und am 20.05. schreitet er zur Tat. Er schneidet in der Nacht die Stromleitungen durch. Und ich stelle mir so richtig vor, so ein ganz kleines Dorf und auf einmal nirgendwo mehr Strom.
In dem ganzen Dorf, alles zack. Ja,
alles zack, genau. Um 1.30 Uhr nimmt er eine Axt und tötet seine Großmutter. Dann holt er sich ein Langschwert, ein sogenanntes Katana, nimmt die Axt und ein Jagdgewehr und ein Messer und macht jetzt seine Yobai-Tour. Er schleicht sich also von Haus zu Haus und tötet die Bewohner. Immer mal mit einer anderen Waffe.
Ich stelle mir gerade so vor, der muss ja total vollgepackt sein mit seinen Mordwerkzeugen. Genau. Ich stelle mir das dann immer vor, wie der dann da so eine Tür aufmacht und dann da reingeht. Ja. Und der braucht ja auch die Hände, die müssen ja frei sein.
Ja, und alles ja ganz leise, ne?
Ja, eben.
Am Ende seiner Tour sind 29 Menschen tot. Das sind zu dem Zeitpunkt 33% des gesamten Dorfes. Und dafür hat er 90 Minuten gebraucht. Da frage ich mich aber auch, in so einem kleinen Dorf, wie der da 90 Minuten so rumwüten konnte, weil eigentlich...
Er muss sich auch ganz leise gemacht
haben. Ja, genau. Mhm. Aber ich hätte gedacht, dass man vielleicht mal einen Schrei hört oder so. Ne? Aber offensichtlich konnte er da relativ ungestört wirklich seine Rache ausüben. Und nach diesen 90 Minuten und diesen 29 Tötungen ist er auf einen naheliegenden Berg geklettert und hat mit seinem Jagdgewehr Suizid begangen.
Dann weiß man bei deinem Fall ja eigentlich, warum er das getan hat. Er hat sich gerecht. Gut. Ich habe auch einen Fall. Bei mir sind es letztendlich 59 Menschen, die da umgekommen sind. Oh. Und Tanja, wo denkst du, befindet sich der größte Erwachsenenspielplatz?
In Las Vegas?
Genau. Tanja, ich finde, das Las Vegas sieht immer wie eine große glitzernde Zuckertüte aus von oben. Und dazu der Krach der ganzen Spielautomaten, die Geräusche der Roulette-Kugeln. Da sind bestimmt schon einige ganze Menge Leute arm geworden und ein kleiner Teil auch reich, kann man so sagen. Die Stimmung dort ist aber immer eher ausgelassen als angespannt. Und natürlich bietet Las Vegas auch viele Shows, um eine Menge Touristen anzulocken. Nicht nur die Elektronikmesse findet dort statt und wie damals die spektakuläre Zaubershow mit Siegfried und Roy oder ganz aktuell die Dauershow von Adele. Am 1. Oktober 2017 feiern mehr als 20.000 Menschen das auf der Hotelmeile der Route 91 Harris Music Festival. Da treten unter anderem einige Country-Größen auf, unter anderem auch Jason Aldean. Also ich kenne ihn nicht.
Ich auch nicht.
Ich glaube, in Amerika ist diese Country-Geschichte ja auch ein bisschen mehr vertreten.
Stimmt.
Jedenfalls singt er kurz nach 22 Uhr den Song When She Says Baby, als man im Hintergrund mehrere Schüsse hört. Die Leute, sowie auch Jason, denken, es sei ein Feuerwerk, was in Las Vegas ja nicht selten vorkommt. Ja. Und er lässt sich da auch nicht beirren, singt weiter und plötzlich hört er auf zu singen und rennt von der Bühne. Dann bricht Panik aus. Man hört aus allen Ecken Schreie. Panische rennen die Leute kreuz und quer über den Strip. Und da es ja so viele Menschen sind, die in Panik geraten und versuchen, sich in Sicherheit zu bringen, stürzen auch einige der Leute und fallen übereinander. Man hört nur Schüsse, immer wieder fallen Schüsse. Es wurden mehr als 1.000 Schüsse in nur 10 Minuten erfasst.
Heftig.
Und das Krasse daran, man kann die Schüsse nicht wirklich orten. Keiner weiß, woher sie kommen.
Das kann ich mir richtig vorstellen und auch diese Panik, die man da bekommt.
Heftig, oder?
Ja, ganz schlimm.
Unter anderem ist auch ein Paar am Rennen und dabei eine passende Deckung zu finden, um sich zu schützen. Jack Beaton und seine Frau Lori. Sie wollten auf dem Festival ihren 23. Hochzeitstag verbringen. Als die Schüsse immer näher erschienen, warf Jack Lori zu Boden und umschlug sie. Dabei sagte er ihr, wie sehr er sie lieben würde. Kurze Zeit später wurde sein Körper einfach nur schwer. Er reagierte auf Loris Schreie nicht mehr. Lori bemerkte, wie auf sie das Blut von Jack auf sie hinabströmte. Ist das nicht traurig?
Total.
Sie verlor an diesem Tag die Liebe ihres Lebens. Mehr Glück hatte die Studentin Caressa, die nur, in Anführungsstriche, in die Schulter getroffen wurde und von ihrer Freundin schleppend zu einem Rettungswagen gebracht wurde. Trotzdem war es sehr ernst und sie lag auch einige Tage auf der Intensivstation und konnte diese auch wieder lebend verlassen. Und wenn wir in Las Vegas sind, kann man es jetzt auch so sagen, dass es für jeden, der an diesem Tag dort war, reines Glücksspiel war, zu überleben. Denn der Täter hatte keinen Plan, wen er erschießen wollte. Er traf seine Opfer wahllos. Mm. Insgesamt hat er, wie ich schon angekündigt, 59 Menschen und einen Hund getötet, 800 oder sagen wir mal über 850 weitere Personen wurden verletzt. Und diese Tat ging von einem 64-jährigen Rentner aus. Und der war voll reich, hatte diverse Häuser in verschiedenen Bundesstaaten, war ständig auf Kreuzfahrten, hatte eine Lebensgefährtin, also nichts, was den Anschein macht, dass er ein sorgenreiches Leben hatte, mhm, und er auf alles und jeden Hass hatte.
Ja.
Auch polizeilich ist er nie aufgefallen. Noch nie mal ein Diebstahl oder sowas, nix. Auch nicht verschuldet, gar nichts. Sein Name? Stephen Paddock. Tage vor der Tat hatte er schon im Noble Hotel Mandalay Bay eingecheckt. Später wurde auch bekannt, dass er in diesem Hotel Stammgast war und mit sehr hohen Beträgen gespielt hatte. Die Cocktails an der Bar hat er sehr genossen und teilweise 12 Stunden und mehr am Spieltisch gesessen, beziehungsweise am Videopoker. Am Tag des Festivals bat er um ein Eckzimmer mit Blick zum Festivalgelände. Naja, Zimmer kann man da nicht mehr sagen, was er da bekommen hat. Das war dann schon eine Suite mit fast 160 Quadratmetern. Ja. Als er das Zimmer bezog, schmuggelte er seine 23 Waffen ins Hotel, verteilt auf 10 Koffer. Das muss doch irgendwie aufgefallen sein. Aber der ist ja immer wieder zum Auto gegangen, mhm, und hat wieder einen neuen Koffer ins Hotel gebracht.
Aber vielleicht dachten die ja, also vielleicht hat er sich da auch länger eingemietet oder die sind davon ausgegangen, wenn sich jemand auch so eine riesen Suite mietet, dass er vielleicht länger bleibt und dann eben auch, ja, mehr Koffer braucht. Ne? Und wir haben ja aber schon
nicht 23 Stück.
Erstmal muss ja ihn ja jemand die ganze Zeit dabei beobachtet haben.
Ich denke ja, da sind ja immer Videokameras.
Ja, aber das fällt ja trotzdem vielleicht nicht auf.
Ja.
Und wir haben das ja schon häufig genug gehabt, dass es Videoaufnahmen gibt, wo in dem Koffer eine Leiche ist.
Das stimmt. Sein Zimmer lag im 32. Stock und auf dem Flur hat er Videokameras versteckt, sodass er immer genau sehen konnte, wer auf dem Flur, mhm, gerade längst gegangen ist. Am Sonntagabend sollte seine Tat dann umgesetzt werden. Als erstes zertrümmerte er die große Fensterscheibe in Richtung Festivalgelände. Dann platzierte er sein Sturmgewehr und feuerte ohne Wenn und Aber auf die Konzertbesucher. Fast 20 Minuten konnte er ungehindert auf die Besucher feuern, bis ein Security-Mann den Schützen ausfindig machte und aufgrund der Kameraüberwachung sah er den Mann ja kommen und er feuerte durch die Tür auf ihn. Er wurde zum Glück nur ins Bein getroffen. Und wenn man sich das mal so denkt, er konnte ja in seiner Suite weit länger als eine Stunde auf Besucher schießen, bis dann endlich gegen 23.20 Uhr die Suitentür aufgesprengt wurde. Aber Steven schaute nur auf die Einsatzkräfte, hielt sich seine Waffe an den Kopf und feuerte ab. Er war sofort tot. Und die große Frage, warum? Die stellt sich natürlich jetzt und er hat auch keinen Brief oder irgendwas zurückgelassen, um sein Motiv darzustellen. Mhm. Und jetzt ging natürlich das Rätselraten los. Mhm. Eine Hoffnung auf die Lösung war natürlich die Freundin. Sie kam von den Philippinen. Und im Vorwege hat er ihr $1 Million aufs Konto überwiesen und ihr eine Luxusreise in ihre Heimat geschenkt. Er wollte, dass sie nicht bei der Tat dabei war. Sie war zum Tatzeitpunkt auf den Philippinen. Und dass sie die Reise auch nicht hinterfragt hat, vor allen Dingen, weil sie ja alleine fahren, mhm, sollte, das hat mich dann doch schon ein bisschen gewundert.
Mhm.
Das FBI konnte sie ausfindig machen. Sonst wäre es natürlich auch nicht das FBI. Und sie wurde am Flughafen in Empfang genommen und konnte in mehrstündigen Verhören überzeugen, von der Tat nichts gewusst zu haben. Aber ey, das musst du dir mal vorstellen. Du kommst so nichtsahnend aus deinem Urlaub, ja, zurück und dann wird dir gesagt, Entschuldigung, Sie sind ja hier die Freundin von Steven. Ihr Freund hat gerade 58 Menschen getötet.
Und sich selbst.
Und sich selbst natürlich. Krass, oder?
Ja.
Einiges ließ sich dann doch noch über den Täter herausfinden. Er hatte sich selbst als den weltgrößten Videopokerspieler bezeichnet. Bekannte hatte er für tausende Dollar in luxuriösen Restaurants eingeladen. Von Alkohol hatte er meistens die Finger gelassen, dafür aber Valium und Psychopharmaka geschluckt. Beides kann aggressiv machen. Vielleicht war das ein ausschlaggebender, mhm, Punkt. Und er hatte auch eine gute Beziehung zu seinem Arzt. Dem hat er einen Festgehalt bezahlt. Dafür wurde er auch immer regelmäßig mit Medikamenten versorgt und hatte auch die Gelegenheit, ihn ständig zu konsultieren. Jedenfalls wurde an Steven eine Autopsie durchgeführt und an seinem Gehirn gab es keinerlei pathologische Befunde. Auch ein Profiler beschäftigte sich mit dem Fall, doch so richtig schlau wurde er aus dem Todesschützen nicht. Seiner Familie blieb ebenfalls mit vielen Fragezeichen zurück. Sein jüngster Bruder Eric zeigte sich vor den Fernsehkameras verstört. Wir haben keine Ahnung, warum er so gehandelt hat, hat er in einem Interview gesagt. Auch für die Familie muss es ja auch extrem schlimm sein, auf die Frage des Warum keine Antwort zu bekommen. Vor allen Dingen, er hatte auch vor der Tat ein ganz normales Verhalten und hat überhaupt gar keine Anzeichen gemacht, dass er in irgendeiner Form, ich sag mal so, ein Problem hatte. Und auch Rassismus wurde ausgeschlossen, weil er ja auf Weiße und Schwarze geschossen hat. Und einige spekulierten dann auch auf dämonische Kräfte und Verschwörungstheorien. Das kommt ja immer so auf bei sowas. Ne? Also muss ich uns alle mit dem großen Warum zurücklassen. Jedenfalls schon am nächsten Tag ging das Leben im Mandalay Bay Hotel und in Las Vegas ganz normal weiter. Neben einem Elvis-Imitator machte sich eine Reinigungskraft verbissen an die Entfernung der Blutlachen vom Boden, wo die Opfer lagen. Ist das nicht eine derbe Vorstellung?
Total.
Und Tanja, dieser Fall, laut meinen Recherchen, gilt als Amoktat von einer Einzelperson mit den meisten Opfern. Und ergänzend möchte ich noch sagen, dass typische Amokläufer meist verzweifelte, wütende Jugendliche und junge Männer sind. Und hier schockierte das hohe Alter des Täters ebenso wie die vermeintlich komplette Anlasslosigkeit der Tat. Schon krasser Fall, oder?
Absolut. Ja, weil man eben wirklich mit dieser Ungewissheit zurückgelassen wird.
Warum?
Ja.
Ja, Tanja, dann kommen wir noch zu deinem zweiten Fall.
Genau, ich habe einen zweiten Fall mitgebracht, weil mein erster ja relativ kurz war. Und mein zweiter Fall hat aber zumindest einen ganz kleinen Bezug zu meinem ersten, denn der erste hat ja in Japan gespielt. Und mein zweiter Fall ist bekannt geworden durch den Titel Der Pokémon-Mord. Hast du mal von dem gehört?
Nee.
Das Ganze hat sich in Duisburg abgespielt im Jahr 2001. Am 9.01. spielt der 9-jährige Sedat auf dem Spielplatz. Und sein Nachbar Oliver, zu dem Zeitpunkt 24, lockt ihn mit der Aussicht auf Pokémon-Karten oder Pokémon-Merchandise-Artikel, das weiß man bis heute nicht ganz genau, in seine Wohnung. Und der Junge geht mit, er kennt ja schließlich den Oliver. Aber kurz bevor er die Wohnung betreten hat, muss er wohl unsicher geworden sein. Er hat wohl noch versucht, die Wohnung zu verlassen, aber Oliver hat ihn wirklich in die Wohnung reingedrängt. Und als Sedat dann abgelenkt vor dem Aquarium steht und die Fische beobachtet, erdrosselt ihn Oliver von hinten. Und jetzt wird, finde ich, diese Tat noch um Längen grausamer, als sie sowieso schon ist. Denn Oliver holt seine Freundin Jessica, die zu dem Zeitpunkt 18 ist, vom Bus ab. Sie gehen nach Hause, wo ja der tote Junge liegt. Und er hatte wohl ihr gegenüber immer mal wieder geäußert, dass er, seit er 15 ist, sich immer wieder vorstellt und auch sehr wünscht, ein Kind zu töten. Er hat sich den 9.01. ausgesucht, weil in der Siedlung ganz viele Anwohner zu dem Zeitpunkt abwesend sind. Denn es findet eine Beerdigung statt und da sind die meisten Anwohner zu der Zeit. Das heißt, das Ganze war schon daraufhin geplant, dass möglichst wenig Zeugen ihn sehen. Jessica kommt jetzt also in die Wohnung und sieht die Leiche des Jungen.
Das ist auch eine krasse Vorstellung, du.
Ja, und jetzt kannst du dir vorstellen, vielleicht, wir haben schon ähnliche Fälle gehabt. Was haben die beiden jetzt als nächstes gemacht?
Gegessen?
Genau, es gibt eigentlich zwei Varianten, ne?
Ja.
Gegessen oder Sex gehabt. In dem Fall war es der Sex.
Oh, okay.
Sie haben also vor ihm Sex gehabt.
Also diese Brücke zu spannen, ne?
Ja.
Finde ich ja schon mal spannend.
Ja. Und jetzt wird es noch schlimmer. Sie haben sich dann an ihm vergangen.
An dem Toten?
Ja, offensichtlich beide. Dann haben sie ihn zerstückelt, in einen Koffer gepackt und dann haben sie gegessen. Und gegen 21.30 Uhr hat Jessicas Vater sie dann abgeholt.
Also da muss ja diese Olivia ja auch sehr sicher gewesen sein von vornherein schon, dass die Jessica damit überhaupt gar kein Problem
das
hat.
Das denke ich nämlich auch.
Vielleicht haben die beide von vornherein schon mal immer wieder über sowas geredet, auch zusammen, weil das weiß man ja nicht, ne?
Ja, ein bisschen was weiß man dazu, da komme ich gleich zu.
Okay.
Der Sedat wird jetzt also vermisst und kurz danach wird neben dem Altkleidersammlungscontainer ein Koffer gefunden. Dort sind fast alle Teile von Sedat, wie gesagt, zerstückelt zu finden. Sein Kopf liegt im Container und laut Spuren wird man später herausfinden, dass der vermutlich von Jessica dort platziert wurde. Und jetzt geht das Ganze auch in die Öffentlichkeit. Und der Vater von Oliver sieht diesen Koffer und denkt sich, den kenne ich doch. Das ist doch der Koffer von Oliver. Und jetzt spricht er ihn an und der Oliver sagt, ich habe den auf den Sperrmüll gebracht, schon vor längerer Zeit. Um so natürlich davon abzulenken. Und das finde ich ganz, ganz stark. Der Vater merkt, dass sein Sohn lügt und geht wirklich zur Polizei und meldet seinen Sohn.
Ja, das ist natürlich echt.
Also, das ist schon heftig, ne? Da gehört schon was zu. Das Verhör hat auch eine kleine Berühmtheit erlangt, weil die Ermittler in diesem Verhör mit Oliver so wütend geworden sind, dass sie ihm eine Ohrfeige gegeben haben. Und die Jessica wurde angeblich so lange angeschrien, bis sie gestanden hat. Ihre DNA waren aber, wie gesagt, auch überall, sowohl am Leichnam als auch eben insbesondere an dem Kopf, wo man sogar eben davon ausgeht, dass sie den da reingeworfen hat. Auch in ihrem Tagebuch findet man später Tötungsfantasien. Das heißt, so wie du auch schon gemutmaßt hast, die werden da vorher schon drüber gesprochen haben, sonst hätte er sich das nicht getraut.
Und vor allen Dingen muss er das ja echt geplant haben,
ja, ne?
wegen der Beerdigung, die da an dem Tag lief. Ne?
Ja. Oliver wird zu 15 Jahren wegen Mordes verurteilt. Und es wird aber festgestellt in der geschlossenen Psychiatrie, dass er nicht therapierbar ist. Und deswegen bleibt er in Sicherheitsverwahrung. Jessica hingegen hat 6,5 Jahre bekommen. Und ich habe ja gerade schon gesagt, der Fall ist von 2001. Die ist mittlerweile schon lange wieder frei.
Ja, ich denke mir, dass das aber alles nochmal geprüft wird, ob sie denn auch wirklich das normale Leben meistern kann.
Ja.
Tanja, da hatten wir heute drei sehr unterschiedliche Fälle und der eine war ja schlimmer als der andere. Und als nächstes gibt es dann ja nochmal eine besondere Ausgabe zu Weihnachten und dann heißt es wieder Crime Up Your Life.